In dieser Tonspur gebe ich einen Einblick in die existenzphilosophischen Wurzeln der Existenzanalyse und Logotherapie, in bedeutsame Schriften und Beispiele aus dem praktischen logotherapeutischen Wirken. Ich heiße Sie hierzu herzlich willkommen, geschätzte Zuhörende. Die Anthropologie der Existenzanalyse wurzelt in der Existenzphilosophie, nach deren Anschauung das Wesen des Menschen in seiner Freiheit begründet ist. Diese beruht nicht auf Willkür, sondern basiert auf reflektierten personalen Entscheidungen. Existenz und Dasein werden in der Existenzphilosophie zur Beschreibung der Besonderheit allein des Menschen verwendet. Dasein steht zumeist für den Menschen allgemein. Existenz hingegen qualifiziert dieses Dasein näher. Existenz meint demnach das Wesen des Daseins. Søren Kierkegaard erlebte von 1813 bis 1855, verwendete den Begriff Existenz im Sinne von Aufgabe und Vollzug. Menschsein konstituiert sich nicht im Gegebensein, sondern im Aufgegebensein. Sie gelangt durch Überschreiten und Transzendieren des Erreichten und Bestehenden zum Sein und kann somit nur als einzelner Augenblick, als eine herausgehobene Situation im Leben erfahren werden. Der Mensch muss demnach etwas Sinnvolles tun, um zu seiner Existenz zu gelangen. Jede Person wird vom Leben herausgefordert, ihr eigenes Ethos zu entwickeln. Kierkegaard verwies auf die Verantwortung des Menschen gegenüber dem Anspruch Gottes. Aus Angst vor der Konfrontation mit der eigenen Gewissenslast darf nicht in die Sphäre der Konformität geflohen werden. Der Mensch ist also kein faktisches, sondern ein fakultatives Wesen, das nicht dem Gegebensein ausgeliefert ist, sondern ein situatives Aufgegebensein in sich trägt. Indem der Mensch Sinnvolles tut, überschreitet und transzendiert er das Gefühlte und Erlittene. Menschen sind fähig, sich durch geistige Leistung von der eigenen psychophysischen Faktizität zu distanzieren und dem eigenen physisch-psychischen Sein gegenüberzutreten. Existieren bedeutet laut Frankl, aus sich selbst heraus und sich selbst gegenüberzutreten. Das bedeutet, die geistige Person kann über die körperliche und emotionale Dimension reflektieren und Stellung beziehen. Im logotherapeutischen Menschenbild ist der Wille zum Sinn verankert, durch den es dem Menschen möglich ist, den körperlichen Voraussetzungen und psychischen Gestimmtheiten zu trotzen, um nicht etwa an einer Krankheit zu zerbrechen oder den Sinn einer Hochsensibilität zu verfehlen. Fern des Nihilismus, der den Menschen zu einem Homunculus degradiert, ist der Mensch mehr als ein Spielball von Reaktionen und Instinkten und mehr als ein Produkt von Trieben, Erbe und Umwelt, so Frankl. Niemand ist sich selbst völlig überlassen und seinen Gefühlen ausgeliefert. Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft und Max Scheler's Formalismus in der Ethik waren prägende und erste von Viktor Frankl gelesene Werke, auch Schriften von Karl Jaspers und anderen Denkern. Ebenso ist Frankls Auffassung von der menschlichen Existenz stark an der Existenzanalytik Martin Heideggers angelehnt, dessen Transzendenzbegriff wiederum demjenigen von Jaspers nahesteht. Frankl setzt in Anlehnung an Heidegger Existenz mit Sinn gleich. Existenz hat demnach keinen Sinn, weil sie bereits Sinn ist. Die Anthropologie der Logotherapie fokussiert vor allem auf den leidenden Menschen und seinen Willen zum Sinn. Als praktizierender Neurologe und Psychiater übertrug Frankl seine Erkenntnisse unmittelbar in die Behandlungspraxis, wo er sie stetig und im Dialog mit seinen Patientinnen und Patienten weiterentwickeln und in Form zahlreicher Publikationen ausführlich darlegen konnte. Dankenswerterweise hinterlässt Frankl auch Fallsequenzen, die Einblick in sein unmittelbares psychotherapeutisches Wirken geben. Die Einsichten, die gewonnen werden, wenn das Leben aus der Perspektive der Endlichkeit, der Sterblichkeit bewertet wird und welche Kraft eine sokratische Gesprächsführung hat, zeigt die folgende Begebenheit im Rahmen einer gruppentherapeutischen Sitzung. Eine Gruppe befasste sich mit der Situation einer Frau, deren 11-jähriger Junge an einem Blinddarmdurchbruch verstorben war. Weil die Frau einen Suizidversuch unternommen hatte, wurde sie in die psychiatrische Klinik, in der Frankl tätig war, eingewiesen. Der 20-jährige Sohn litt an einer infantilen Zerebralparese und war auf pflegerische Unterstützung angewiesen. Frankl holte eine andere Teilnehmerin aus der Gruppe zu sich und bat sie, sich vorzustellen, sie sei hochbetagt und halte Rückschau auf ihr Leben, in dem gesellschaftliches Prestige vordergründig war, ebenso das Streben nach erotischer Erfüllung. »Was würden Sie zu sich selbst sagen?«, fragte Frankl diese Frau. Daraufhin antwortete sie: »Ich hatte ein gutes Leben, war reich, wurde verwöhnt, hielt die Männer zum Narren, indem ich mit ihnen flirtete und ließ mir nichts abgehen. Nunmehr bin ich alt. Ich lasse keine Kinder zurück und muss sagen, dass mein Leben streng genommen ein Fehlschlag war. Denn ins Grab kann ich mir nichts mitnehmen. Wozu war ich auf der Welt?« Danach sollte die Mutter der beiden Söhne, von denen der Jüngere gestorben war, sich in dieselbe Lage versetzen und mit der Gruppe ihre Gedanken über das gelebte Leben teilen. Diese lauteten: »Ich hatte mir Kinder gewünscht und dieser mein Wunsch ging in Erfüllung. Das Jüngere starb und mit dem Älteren blieb ich zurück. Wenn nicht ich gewesen wäre, hätte aus ihm nichts Rechtes werden können. Er wäre in irgendeiner Anstalt für die Idioten gelandet. Aber so war ich es, die aus ihm einen Menschen machte. Mein Leben war kein Fehlschlag. Mag es auch noch so schwer gewesen sein, es war voll von Aufgaben. Und wenn es mir gelungen sein sollte, sie zu bewältigen, war es sinnvoll.« Die Anwesenden verstanden, dass es letzten Endes nicht darauf ankommt, wie lustvoll oder leidbeladen ein Leben war, sondern vielmehr darum, ob eine Person aufrichtig um Sinnerfüllung bemüht war. Viktor Frankl drängte es zum Schreiben, den an der Logotherapie interessierten Personen steht somit eine Vielzahl an wertvollen Publikationen zur Verfügung. Etwa die ärztliche Seelsorge und Trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, sind Grundlagenwerke über den Menschen, die einerseits ob der Tatsache erschüttern, zu welchen Grausamkeiten Menschen fähig sind, die andererseits eine Ermutigung zum Gut, zum wahrhaftig und authentisch Sein sind. Beide soeben genannten Publikationen zeugen davon, wie sehr durch den Glauben an einen Sinn oder einen Übersinn eine Einstellungsmodulation selbst unter widrigsten Umständen möglich ist. Dem Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen« verdanke ich mein Wirken als Logotherapeutin. Es hat mich im Kern bewegt und mir die Entschlossenheit und Kraft geschenkt, mich für Unterstützungs-, Hilfe- und pflegebedürftige Menschen und Tiere einzusetzen. Der Titel seines Buches ist ein Zitat aus dem Refrain der Lagerhymne des KZ Buchenwald, dem Buchenwaldlied, das 1938 von zwei Häftlingen komponiert wurde. In diesem heißt es: O Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen, weil du mein Schicksal bist. Wer dich verließ, der kann es erst ermessen, wie wundervoll die Freiheit ist. O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen, und was auch unsere Zukunft sei, wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen, denn einmal kommt der Tag, dann sind wir frei. Bis heute haben diese ersten bedeutenden Schriften Frankls nichts an Aktualität eingebüßt, vor allem im Hinblick auf die menschliche Sehnsucht und Fähigkeit, sich auf etwas hin auszurichten, das nicht wieder es selbst ist, Frankl meint, nicht wieder der Mensch selbst ist. Indem der Mensch einen Sinn außerhalb seiner selbst für möglich hält und danach forscht, bis er ihn schließlich findet, kann er sein Selbst, seine biologisch schicksalhaften Bedingtheiten und das psychische Leiden überschreiten. Schicksalhaftes kann durch den Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu einer Person überwunden werden. Gar bekommt dadurch manch eine Situation erst im Rückblick ihren Sinn. Hierzu ein Beispiel aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Eine Frau, deren dreijähriges Mädchen am Morbus Krabbe verstorben ist, drohte zunächst an der Brutalität des Schicksals und am Trauerschmerz zu zerbrechen. Doch konnte sie sich dazu durchringen, trotz überwältigender Leiderfahrung nach Wegen aus der existenziellen Krise zu suchen. Sie überlegte: Wozu kann ich auf Basis dieser schicksalhaften Zumutung gut sein? Wenn ich schon nicht meinem Mädchen eine gute Mutter mehr sein kann, wem dann? Wenige Monate später gründete sie eine Gesprächsgruppe für Eltern, die ebenfalls den Tod eines Kleinkindes zu verkraften hatten. Im Rahmen dieser Treffen wurde auch das Gedenken an die Kinder gepflegt. Auch wenn Babys bereits im Mutterleib oder bereits wenige Stunden nach der Geburt versterben, gibt es Erinnerungen, die es wert sind, sie zu bergen. Etwa das sanfte Strampeln des Babys im Mutterleib. Hätte ich diese Gruppe nicht gegründet, erzählte mir diese Frau, hätte sich nach dem Tod meiner kleinen Prinzessin niemals irgendein Sinn erfüllen können. Und weiter: Für jedes tröstende Wort und für jede sanfte Berührung innerhalb der Selbsthilfegruppe beginnt ein Stern hoch oben im Reich meiner Prinzessin zu leuchten. Geehrte Zuhörende, Ich danke Ihnen für das Interesse an der Logotherapie.